Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr heute Abend so zahlreich zusammengekommen seid. Ich weiß, dass ich das gar nicht wert bin, dass wegen mir so viele Devotees kommen. Und dies ist mein einziger Vortrag heute in Heidelberg. Hare Krishna, Jonas, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Morgen werde ich dem eigentlichen Reiseziel dieser Reise näher kommen. Ich werde in die Nähe von Hannover fahren und dort einen Tag Verschnaufspause einlegen und dann ein Programm in Hannover und auch in Braunschweig erhalten und schließlich dann in Berlin für eine Woche zur Ruhe kommen. Ihr habt vielleicht gehört, dass wir in Berlin die Möglichkeit jetzt haben, eine spirituelle Universität zu gründen. Wir haben einen ganz großen Spender, vielmehr zwei große Spender, die so etwas wie ein vedisches Dorf in Berlin gründen möchten, ein Universitätsdorf, könnt ihr sagen. Da gibt es verschiedene Häuser und ich werde ein Haus nehmen. Das heißt das Haus des Heiligen Namens und dort über das Chanten Unterricht geben. Ich bin im Augenblick dabei, einen großen Traum zu leben. Ich persönlich bin der Meinung, dass Menschen, die diese Welt verändern, Träumer sind. Das heißt, sie stehen zu ihren Visionen, die weit über die Grenzen hinausgehen, die sich ein normaler Mensch steckt, der einfach nur in seinem, sagen wir mal, Denken festsetzt und sich von, der nur reagiert auf den Alltag. Nein, wir sollten eine Vision haben, die über den Alltag hinausgeht. Eine Vision, die wir in schwierigen Zeiten nähren müssen. Vielleicht wie ein kleines Feuer, was wir nähren müssen, damit es nicht ausgeht. Wenn diese Vision so stark wird, dass sie in uns Form annimmt, wird sie sich dann im Äußeren manifestieren. Ich habe das jeden Tag praktiziert, als es mir nach der Operation durch ein paar Komplikationen sehr schlecht ging. Ich habe jeden Tag getanzt, mit großer Freude und großer Hingabe für meine geliebten Detis. Ich habe getanzt in meinem Gedanken. Ich habe getanzt in einer Vision. Und der physische Körper folgt immer einer Vision. Wir gerade als Devotees von Krishna sind Menschen, die in einer Vision leben. Dass es möglich ist für uns, eine liebevolle Beziehung mit Krishna zu pflegen, in der wir mit Krishna sprechen können, in der wir ihn zufriedenstellen können, indem wir mit ihm tanzen können. Wir leben in dieser Vision und wenn diese Vision stark genug ist, wird der Herr uns umarmen und in die spirituelle Welt nehmen. Das ist der Vaishnav Sadhana. Der Sadhana, wo wir jetzt lernen, mit unseren Sinnen Krishna zu dienen und ihn zufriedenzustellen und schließlich dann uns eine Beziehung wünschen zu ihm. Dieses sich Wünschen einer Beziehung zu Krishna kommt dann, wenn unsere Sinne durch den Dienst für ihn gereinigt sind. Es gab einmal einen alten Pilger. Dieser Pilger war auf seiner Reise zum Gangesquell, dem Gangotri. Der Regen fiel eisig und kalt auf ihn nieder. Und er war sehr alt und sein Körper war müde. Auf dem Wege traf er einen Straßenzoll-Einsammler. Der Zöllner sagte ihm: Wo willst du hin? Es regnet. Zum Gangesquell will ich, sagte der alte Pilger. Was? Lachte da der Zöllner. Du bist zu alt und der Regen ist zu schwer. Aber der Pilger antwortete ihm einfach. Er sagte: Mein Herz ist schon an der Gangesquelle. Jetzt wird meinem Körper gar nichts anderes übrig bleiben, als ihm zu folgen, dem Herz. Krishna sagt in der Bhagavad Gita zu diesem Thema: Wo auch immer dein Geist drauf gerichtet ist, diesen Zustand wirst du annehmen. Sada tat bhava bhavita. Obwohl er in diesem Shloka hauptsächlich darüber spricht, wie der Geist des Devotis im Augenblick des Todes auf ihn gerichtet ist und dann über den Tod hinaus auf Krishna zueilt, ist das, was Krishna mit diesem Slogan Sada Tat Bhava Bhavita ausdrückt, auch etwas, was hier schon in diesem Leben praktische Realität annimmt. Im 7. Kanto des Bhagavatams wird von der Wespe von einem Insekt gesprochen, was von einer Wespe eingesperrt ist. Die Wespe will dieses Insekt halten, wie wir in Deutschland Karpfen in der Badewanne halten für den Weihnachtsverzehr. Die Wespe hält sich so ihr Insekt. Und das Insekt nimmt, weil es jetzt ständig an diese Wespe denkt, die Wesenszüge der Wespe an. Männer, die mit Frauen verheiratet sind, die ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich nehmen, nehmen weibliche Züge an. Der Devote, der in seiner Aufmerksamkeit auf Krishna gerichtet ist, wird krishnaisiert und ganz krishnamäßig sein. Ein Devote muss eine Vision haben, eine Vision, die ihn beeinflusst, die ihn verändert, die sein Herz zum Reifen bringt. Eine Vision, an der er reift. Eine Vision, die ihn an müden Tagen aus dem Bett hebt. Eine Vision, die ihn, wenn er krank ist, beflügelt und gesund werden lässt. Eine Vision, die über ihn selbst hinausgeht und die bei den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht, wo er bei den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht sucht. Heute ist für ältere Devotees vom Heidelberger Yatra ein Tag, der sie zum Nachdenken bewegt. Ein Devotee, der sich sehr eingesetzt hat für das Predigen in Heidelberg, Sohotra Prabhu, Sohotra Maharaj und dann Sohotra Prabhu, hat den Körper aufgegeben. War es heute oder gestern? Samstag. Ich kenne Sohotra Prabhu als einen sehr, sehr intelligenten Devotee, der eine sehr philosophische Ader hatte. Als Westler hatte Sohotra Prabhu auch eine, sagen wir mal, bestimmte Natur mitgebracht. Eine Natur, die nicht immer einfach für ihn war. Ich glaube, wir können dieses Ringen auch. Wir sind spirituelle Seelen, wir wollen Krishna. Aber wir spüren auch die Erdanziehungskraft oder Gravitationskraft zu unserer eigenen Natur, zu unserer bedingten Natur. Ich habe Sahaja Swami schätzen gelernt, weil er, sagen wir mal, eine unglaubliche Bemühung an den Tag legte, diese Natur zu überwinden. Und ich glaube, dass es ihn mit seinem Leibestod, der ja kein wirklicher Tod ist, geglückt ist. Ich habe ihn erlebt in den letzten Jahren, wo mit großer Intensität, einer unglaublichen Intensität, Zuflucht suchte bei Krishna. Es war in Vrindavan, wo ich ihn Shlokas chanten hörte, wo er sich wirklich fixiert hatte. Und auch in Shridhar Mayapur, wo er mit einer unglaublichen Intensität in einer kleinen Lehmhütte, das ist wirklich für Westler schwierig, sich lange in Indien aufzuhören, halten, gechantet hat und ganz Zuflucht gesucht hat bei Krishna. Im spirituellen Leben beurteilen wir unseren Erfolg bzw. Misserfolg. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nach unserem physischen Wohlergehen und unserem mentalen Wohlergehen. Wir beurteilen unseren Erfolg nicht nach sogenannten Errungenschaften in Sinnkontrolle und so weiter. Den Erfolg in unserem spirituellen Leben messen wir wirklich einzig und allein darin, inwieweit wir Zuflucht suchen. Bhaktivinoda Thakur schreibt im Harinam Chintamani, dieser Fibel, könnt ihr sagen, oder dieser Anleitung für das Chanten, dass man ein Vaishnava ganz allein danach beurteilen kann, wie sehr er Zuflucht beim Heiligen Namen sucht. Wir können ihn nicht danach beurteilen, was für einen Stand er einnimmt, was für ein Maß an Gelehrtheit er entwickelt hat, wie hoch er positioniert ist in, vielleicht in der Vaishnava-Gesellschaft. Das einzige Kriterium dafür, was ein Vaishnava ist, ist wirklich, wie weit er Zuflucht sucht. Und Zuflucht sucht man immer dann, wenn man merkt, ich muss Zuflucht suchen. So können also Leiden, die nach, aus der materiellen Perspektive als sehr schwierig betrachtet werden, die größten Freunde für einen Devotee werden, der dann Zuflucht bei Krishna sucht. Als ich diese schwierige Zeit im Krankenhaus hatte, das war nach der gut verlaufenden Operation, als diese wirklich furchterregende Entzündung über meinen Körper kam und ich das zweite Mal eingeliefert werden musste ins Krankenhaus, hatte ich so einen Augenblick, wo mir das sehr klar wurde. Der Schmerz wurde so groß und die physische Unruhe so stark, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, die nächsten zehn Minuten normal zu überleben, also überleben, das dachte ich schon, aber so sagen wir mal, nicht durchzudrehen, zu Deutsch gesagt, vor Schmerz. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das in den nächsten 10 Minuten um mich sein würde. Und dann kam eben diese Zeit, wo, so denke ich, Krishna zu mir kam. Ich sah, so wie ich jetzt in die Sonne schaut, schaut euch bitte mal um. Ihr seht diese helle, klare Sonne dort. So sah ich plötzlich ein ganz klares Licht, auf das ich zueilte. Ein Licht am Ende einer dunklen Nacht des Schmerzes. Und plötzlich war ich in diesem Licht und spürte nur noch Liebe und bedingungsloses Angenommensein. Und ich schaute dann aus diesem Zustand zurück auf die Erde, ins Krankenhaus, ins Zimmer 316, schaute auf das Bett, sah dort meine beiden umwickelten Beine und die Antibiotika, die in die Adern kamen, und das B2, was in die andere Adern kam, B12. Und wusste, no problem, kein Problem. Das einzige Problem, was es gibt, ist getrennt zu sein von Krishna. Und das war für diese kurze Zeit der Umarmung Krishnas gelöst. Und da ich verstand, jetzt gibt es kein anderes Problem mehr. Bhaktivinoda Thakur wurde einmal gefragt, ist es für einen Vaishnava erstrebenswert, ein langes, gesundes Leben zu haben? Und er sagte, nein, überhaupt nicht. Das kann manchmal ein Hindernis sein. Ein materiell glückliches, gesundes Leben kann sich zwischen uns und Gott stellen. Das kann sein. Für einen Vaishnava ist es nur erstrebenswert, dass er im Krishna-Bewusstsein ist. Ich glaube, dass Suhotra Swami das in seinem Ringen, will ich mal sagen, gelungen ist. Er ist nach Mayapur aufgebrochen, um dort Zuflucht zu suchen. Zuflucht auch vor seiner eigenen bedingten Natur. Und hat sich dort aufgehalten mit bewundernswerter Entschlossenheit. Und wir hören aus den Schriften, dass jeder, der in Mayapur oder an dem heiligen Ort seinen physischen Körper aufgibt, das letzte Mal in der materiellen Welt war. Suhotra Prabhu hat sein Leben zum Erfolg gebracht. Obwohl aus der Perspektive, die ihn kannten, die haben auch seinen Ring gesehen, seinen Ring wahrgenommen. Aber das ist völlig unerheblich. Aus der spirituellen Perspektive ist das vielleicht sogar seine größte Stärke. Ist das vielleicht sogar seine größte Glorie? Ist es vielleicht das Großartigste, was ihm widerfahren konnte, dass er so auf diese Weise Zuflucht bei Krishna nahm? Genauso wie jemand, der eben kein langes Leben hat und nicht gesund ist, eher Zuflucht sucht bei Krishna, als jemand, der denkt, das materielle Leben ist okay. Das läuft mir unglaublich gut von der Hand. Was gibt es noch für mich, was ich nicht erreicht habe durch Muskelkraft und intellektuelle Kraft? Ich habe nur ganz kurz auf dem Mobiltelefon eine kurze Nachricht gehört über Suhotra Prabhus Davonscheiden. Ich weiß nicht viel über seine letzten Jahre in Mayapur und Vrindavan, weil wir uns nur immer kurz gesehen haben und kurz miteinander gesprochen haben. Also wirklich sehr kurz. Es ist für mich noch sehr wichtig, bevor ich einen richtigen Eindruck haben kann, ein bisschen mehr Informationen zu haben. Bhagavadama Prabhu hat mir ganz kurz gesagt, dass er aufgefunden wurde in seiner Hütte, in der er gechantet hat und Krishna verherrlicht hat. Und dass die Diagnose so verläuft, dass es Diabetes wohl war als Todesursache. Aber wir als Vaishnavas wissen, dass es immer eine Geschichte hinter der Geschichte gibt. Es heißt so schön im Chinesischen, wenn du an der Richtung, in der sich die Gräser zur Erde neigen, erkennen kannst, aus welcher Richtung der Wind weht, dann kannst du Gottes Herrlichkeit verstehen. Damit soll gesagt werden, wenn du an den Arrangierungen oder an den Auftreten von Krishnas Kraft auf Gott, auf Krishna zurückschließen kannst und verstehen kannst, warum er das jetzt so gemacht hat, diese Arrangierung, dann kannst du Krishna wirklich verstehen. Sehr schön und sehr tiefer, ein tiefer Spruch. Weil einige von euch einen Tag mit viel Aufregung hinter sich haben, möchte ich es ganz kurz anders, einfacher ausdrücken. Versuche die Hände Krishnas zu sehen, die Arrangierung. Dann wirst du, nachdem du die Hände erkannt hast, vielleicht auch sein Gesicht sehen. Wir sind zu Hotaswami in Deutschland sehr, oder zu, es fällt mir immer noch schwer, also zu unterscheiden, also zu oder jetzt nenne ich ihn einfach Sahodraswami nach seinem Heimgang. Wir sind ihm sehr zu Dank verpflichtet, denn er hat sehr viel Energie und sehr viel sehr positive Motivation reingebracht, um Krishna-Bewusstsein hier mitzuhelfen, zu verbreiten. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh und empfinde jetzt nach langer Zeit eine ganz tiefe Hochachtung vor ihm für seinen unglaublichen Einsatz. Und ich bin gezwungen, durch dieses Ende eines irdischen Lebens sein ganzes Leben noch einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Denn das ist, wirft eine ganz andere Perspektive auf sein Leben. Ist es nicht Bhagavad Dharma? Ganz anders. Nicht? Ganz anders. Hier sehen wir einen erfolgreichen Vaishnava. Das müssen wir sagen. Wunderbar. Also ich bin glücklich darüber, dass er erfolgreich ist. Nicht? Ich bin glücklich darüber. Das möchte ich sehr gerne über Sahodraswami, der mir gegenüber auch immer wie ein gutwilliger Freund gehandelt hat, dem ich auch viel zu verdanken habe. Unglaublich inspirierende philosophische Gespräche. Ich bin sehr froh um ihn. Es ist ein, als ich das hörte, war ich natürlich erstmal betroffen, weil klar, das ist, aber es hätte nicht besser gehen können. Also er ist auch ein Zeichen für mich, dass Krishna seine Devotees nie vergisst. Das ist auch ein gutes Zeichen. Gut, ich möchte jetzt euch eine kleine Vorlesung geben. Das habe ich jetzt gesagt, so ein bisschen ja überwältigt von der Nachricht. Ich wollte es eigentlich am Ende sagen. Ich habe mir hier, damit ich es nicht vergesse, eine Notiz geben lassen von Ananda Vardhan. Ich möchte kurz etwas über das Krishna-Bewusstsein sprechen und dann dachte ich, dass wir heute Abend vielleicht die Zeit auch nutzen für eure Fragen, wenn ihr irgendetwas mit mir gerne persönlich besprechen möchtet. Denn irgendwie, finde ich, treffen wir uns so ein bisschen wie im Familienkreis. Ich kenne die meisten von euch sehr gut. Wir sind zusammen groß geworden. Und da würde ich dann sehr gerne sehen, ob ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne mit mir in dieser Reise, in dieser Weise besprechen möchtet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada hat uns immer wieder darauf hingewiesen, dass das Ziel des Krishna-Bewusstseins darin bestehen würde, immer an Krishna zu denken und ihn nicht zu vergessen. Hare Krishna Vipula, bitte komm doch ein bisschen näher, wir sehen uns so selten. Dein glückseliges Gesicht ist mir sehr wichtig. Wenn es dir nicht, wenn du natürlich lieber da bist, ist es auch okay. Ja, aber dass man dich sieht, das ist sehr wichtig. Prabhupada hat uns immer wieder darauf hingewiesen, dass das gesamte Ziel des Krishna-Bewusstseins darin bestehen würde, immer an Krishna zu denken und ihn nicht zu vergessen. Ich möchte euch heute Abend fragen, was ist wohl nötig, damit wir immer an Krishna denken und ihn nie vergessen? Vor ein paar Tagen hörte ich eine Vorlesung von Srila Prabhupada, die mich tief im Herzen berührte. Weil Srila Prabhupada plötzlich in der Vorlesung anfing ganz laut zu sagen, we have to become mad for Krishna. Wir müssen verrückt nach Krishna werden. Und dann sagte er, es ist so, wie ein Vater, der seinen jungen Sohn verliert. Der wird an nichts anderes mehr denken als den Sohn. Er wird nicht mehr den Sonnenuntergang wahrnehmen. Er wird nicht mehr, wenn er auf dem Bus ist und zur Arbeitsstelle fährt, die Menschen um sich herum wahrnehmen. Er ist einfach verrückt nach seinem Sohn geworden. Oder Prabhupada gab ein weniger dramatisches Beispiel. Er gab das Beispiel eines jungen Verliebten, der in seine Geliebte sich vernarrt hat und ständig in Gedanken an seine Geliebte vertieft ist. Es sind ganz allein diese Gedanken, diese Absorbiertheit in Krishna, die Krishna anziehen werden. Seht mal, wir selber können mit unseren Sinnen und unserem Geist nicht hoffen, an Krishna heranzukommen. Das war eines der, sagen wir mal, stärksten Erkenntnisse, die ich in der Zeit der Operation hatte. Ich merkte, als ich versuchte, mich auf Krishna zu konzentrieren, dass mir meine Konzepte über Krishna, die ich gelernt und gehört hatte, in diesem Augenblick nicht helfen konnten. Es sind nicht Konzepte, die uns zu Gott bringen. Konzepte, die wir uns in unserem Geist machen. Denn Krishna ist Avanmanasagochara, jenseits der Denkmöglichkeit des Geistes, jenseits der Reichweite des Geistes. Ein Konzept, ganz gleich wie gut es ist, ganz gleich wie sehr es auf den vedischen Schriften aufbaut und durch viel Hören gebildet worden ist, wird dir nicht helfen, Krishna auch nur ein Zentimeter näher zu kommen. Es gibt einen Schlucker aus den Upanishaden, wo gesagt wird, nicht mal Gelehrsamkeit hilft dir, Krishna näher zu kommen. Nicht mal viel Hören über Krishna hilft dir, Krishna nahe zu kommen. Du kannst überhaupt nicht Krishna nahe kommen. Was du tun kannst, ist, dass Krishna dir näher kommt. Das ist ein Riesenunterschied. Und das passiert dann, wenn Krishna angezogen ist zu der Bhakti im Herzen des Devotees. Wenn Krishna sieht, dass in dem Herzen des Devotees Bhakti ist, dann kommt er. Aus diesem Grunde wird Krishna Madhusudan genannt. Madhusudan ist auch ein Begriff, der für eine Biene oder eine Hummel gebraucht wird. Die Hummel ist schwarz und gelb gestreift. Genauso hat Krishna eine schwarze Hauttönung und einen gelben Dhoti. Die Biene kommt meistens dann an, brrr, 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 wenn irgendwo Honig ist. So kommt auch Krishna nur dann ins Leben eines Devotees, wenn er den Honig der Bhakti im Herzen wahrnimmt. Dann kommt die Madhusuna, dann Hummel angebrummt, dann ist Krishna plötzlich gegenwärtig. Du kannst nicht zu Krishna gehen, aber Krishna kann zu dir kommen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der sehr oft vergessen wird. Diese Bhakti im Herzen, die Krishna anzieht, die ist es, worum es geht im Krishna-Bewusstsein. Diese Bhakti im Herzen kommt, so heißt es, durch die in unser Herz, die Bhakti selber in ihrem Herzen haben, also die reinen Devotees des Herrn. Diese reinen Devotees, wenn sie sprechen, haben sie in ihren Worten eine bestimmte Shakti, eine spirituelle Kraft, die das Herz einer bedingten Seele erst einmal berührt und dann nährt, nourishes, sodass die bedingte Seele erwacht durch den Wortstrom oder den Klangstrom, der nichts anderes ist als ein Bhakti-Strom, der von dem Devotee ausgeht. Diesen Bhakti-Strom zu bekommen und dann in unserem Herzen festzuhalten, das ist das ganz Wichtige. Dann plötzlich wird auch ein gewöhnlicher Westeuropäer verrückt nach Krishna und will nur noch Krishna. Ein Beispiel, was mir heute gerne einfällt und was ich gerne sagen möchte und auch meinem jüngsten Zuhörer, dem Nanda Gopal, widmen möchte, ist eine kleine Geschichte über Gopal. Hör gut zu, Nanda Gopal, das kannst du in der Schule auch erzählen. Es gab einmal einen Brahmana, der ein Asket war. Asket heißt so viel wie Einsiedler, ein Mönch. Ne? Und dieser Brahmana befand sich auf einer Reise. Meistens lebte er wie alle Einsiedler im Wald. Er hatte einen kleinen Deti von Gopal bei sich und auch einen Shalakamshila. Und er verehrte seinen Gopal in der Form, aber auch im Shila. Jeden Tag. Meistens, weil er sich im Wald aufhielt, nahm er nur Früchte und Wurzeln. So auf einer Reise kam er irgendwann im Hause von Jagannath Mishra an. Jagannath Mishra ist der Vater von Chaitanya Mahaprabhu. Yes, der Vater von Chaitanya Mahaprabhu. Und als Jagannath Mishra ihn schon kommen sah, stellte sich seine Haut so in kleinen Pickelchen zu Berge. Ihm standen die Haare zu Berge, wie man so schön sagt. Und er sagte zu dem Brahmana: Brahmana, heute sollst du in unserem Hause essen. Und da wusste, dass dieser Einsiedler niemals das annahm, was Haushälter gekocht hatten, machte er die Küche sauber, tat dort alles Zubehör hin, was man zum Kochen brauchte, und übergab dann seine Küche dem Asketen. Der kochte dann. Dieser Brahmana kochte dann ein Mahl für seinen Gopal. Er setzte sich hin vor den Gopal, chantete, machte plötzlich die Augen auf und sah, dass ein kleiner goldenfarbener Junge, der kleine Nimai Pandit, auf den Altar geklettert war und von dem Opferteller aß. Oh mein Gott, sagt er. Muchi, muchi, muchi. Jetzt ist alles schmutzig. Jetzt kann ich nicht mehr, das kann man jetzt nicht mehr opfern. Und er rief: Alas, alas. Jagannath Mishra kam raus und als er sah, dass sein Sohn die Opferung des Brahmanas verdorben hatte, jagte er Nimai. Halt, du Bürschchen, sagte er, nahm ihn gefangen und wollte ihn sogar züchtigen. Aber der Brahmana sagte, es ist okay, es ist ein kleines Kind, züchtige ihn nicht, bestrafe ihn nicht. Der Herr hat für jeden bestimmt, was er isst an einem Tage. Und mir hat er heute nicht bestimmt, zum Abend Getreide zu essen. Gib mir einfach ein paar Wurzeln, die du in deinem Haushalt hast, die esse ich dann. Und dann lege ich mich nieder. Oh nein, sagte der Jagannath Mishra, du kannst uns das nicht antun. Bitte, bitte, koch noch einmal. Ich werde den Kleinen diesmal einsperren in einem Haus. Der Nimai wurde dann freigelassen. Er ging zu den Frauen hin und die Frauen sagten, Nimai, du kannst doch nicht einfach was essen, was ein Wildfremder gekocht hat. Wo wird denn deine Kaste hinkommen, wenn du Essen isst von jemandem, dessen Stand dir nicht genau bekannt ist? Wie kannst du das nur machen? Und lachten mit Nimai. Und dann brachten sie den Kleinen zu Nachbarn und die Tür wurde zugesperrt und Jagannath Mishra stand mit einem Stock Wache. Der Brahmana kochte ein zweites Mal, setzte sich ein zweites Mal hin und als er gerade die Mantren chantete zu seinem geliebten Gopal, spürte er plötzlich wie unter einem Zwang, dass er die Augen öffnen musste und sah Nimai auf dem Altar, der begeistert den Reis aß. Er weint, er schrie verzweifelt auf, Muchi, Muchi, Muchi. Jagannath Mishra kam herbeigelaufen und sah, dass niemand einfach mit einer Hand von Reis da war und aß. Und Jagannath Mishra sagte, wie ist es möglich? Er war doch im Zuhause der Nachbarn. Er schlief. Wir wissen, wie es möglich war. Gott kann man nicht einsperren. Der kann überall hin. Kein Problem. Durch die Wände und durch die Türen. Er kann durch Berge hindurchlaufen, wenn er will. Er ist ja bereits überall. Ne? So, der Brahmana war fest entschlossen, jetzt ins Bett zu gehen. Plötzlich jedoch kam ein zweiter Junge. Wie alt bist du jetzt? Ich glaube, dass Vishwarupa zu dem Zeit zwischen 8 und 10 Jahren alt war. Der Bruder von Nimai kam herbei. Er hatte eine strahlende Ausstrahlung. Er trug immer eine devotionale Schrift mit sich. Und er sah den Brahmana und sagte, mein lieber Brahmana, koch doch noch mal ein drittes Mal. Und der Brahmana verfiel völlig dem Charme, der von Vishwarup, dem älteren Bruder von Chaitanya Mahaprabhu, ausging und kochte ein drittes Mal. Und als er sich ein drittes Mal zum Opfer niedersetzte, war es 12 Uhr Mitternacht. Eine ungewöhnliche Zeit für einen Brahmana, etwas zu opfern. Es war allem Haushalt schliefen zu der Zeit. Nimai war untergebracht zwischen, also die Frauen lagen mit ihm und hielten ihn fest und er war also keine Möglichkeit zu kommen. Als der Brahmana als nächstes wieder aufschaute, sah er die gleiche Szene. Der kleine goldene Knabe kletterte den Altar hoch und aß den Reis. Er konnte es nicht glauben. Und seine Enttäuschung und Frustration wollte sich gerade in einem großen Schrein entladen, als Nimai sagte, ich verstehe dich nicht. Du verehrst mich die ganze Zeit als Gopal. Jetzt bin ich gekommen. Und dann schreist du und beklagst dich. Als Nimai das sagte, wandelte er sich um in eine händige Gopal-Form. Vier Hände hielten Chakra, Chanka, Padma und Gada, ja, die Keule, das Feuerrad, den Lotus und das Muschelhorn. Und vier andere Hände hielten die Flöte. Zwei Hände und die anderen zwei Hände hielten den Reis. So stand Gopal vor ihm. Der verehrenswerte Herr des Herzens von dem Brahmana und lächelte ihn an und gab ihm seinen Darshan. Der Brahmana wurde vor Ekstase überwältigt. Er wurde so begeistert, dass er nur noch schluchzen und weinen konnte. Er spürte die unglaubliche Süße des Krishna-Darshans. Er sah Brindavan, das gelobte Land mit dem Kalpa-Vriksha-Baum und der Yamuna und den Gopis. Er sah das alles. Der Purno-Darshan, der völlige Darshan war da. Da sagte, verwandelte sich die Form in Form. Und wie das stand der kleine goldene Knabe da und er sagte, sage niemanden, was du gesehen hast, Brahmana, denn ich komme dieses Mal in einer versteckten Inkarnation. Aber ich möchte dir eines sagen. Als ich vor 5000 Jahren als Gopal Krishna erschien, bist du eines Tages zum Hause von Nanda Maharaj, meinem Vater, gekommen. Damals hast du auch etwas geopfert und ich habe es genommen und es gestohlen und gegessen. Die gleiche Szene, wie sie vor 5000 Jahren war, hat sich heute zu deiner Freude noch einmal wiederholt. Und dann verschwand er. Plötzlich wurden Jagannath Mishra, Sachi Devi, alle Mitglieder des Haushaltes von einem lauten Rufen und Weinen geweckt. Sie liefen hin zu dem Ort, wo der Brahmana geopfert hatte. Aber was sahen sie? Der Brahmana war wie verrückt. Er hatte den ganzen Reis, den er geopfert hatte, über sich gerieben. Ein Reisbad genommen, weil er total in Ekstase war darüber, dass Gopal seinen Reis akzeptiert hatte. Sie fragten, was ist denn mit dir los? Er konnte gar nicht antworten. Sie dachten, es ist vielleicht so spät, dass er wegen der Spät, weil es so spät ist, deswegen ist er ein bisschen überreizt. Nicht? Was sie nicht verstehen konnte, dass dieser Brahmana, der die ganze Zeit auf Wanderschaft war, weil er nur nach Gopal suchte, aufhörte zu reisen und in Navadvip blieb und jeden Tag zu Chaitanya Mahaprabhu kam und voller Liebe einfach nur da saß vor dem Haus von Jagannath Mishra und darauf wartete, dass der goldene Knabe Gopal Krishna aus dem Hause kam und ihm seinen Darshan gab. Das war sein einziger Wunsch. Mehr wollte er nicht. Dieses Lila, meine lieben Devotees, zeigt uns etwas ganz Besonderes. Dieser Brahmana hatte tatsächlich Krishna in seinem Herzen. Deswegen ist er ja gereist und hatte immer alles seinem Krishna, dem Gopal, geopfert. Er hat immer an Krishna gedacht und ihn nie vergessen. Und so bekam er dann den vollen Darshan. Ich möchte euch heute inspirieren, das Krishna-Bewusstsein nicht auf einer oberflächlichen Ebene zu leben, sondern euch zu bemühen, in eurem Leben auch in Gedanken an Krishna zu versinken, mehr und mehr. Vielleicht zunächst einmal nur, während ihr euch versucht, in einer Vorlesung zu konzentrieren und das Gehörte zu versuchen, auf euer Leben zu beziehen. Nicht? dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, über den Tag uns an Krishna zu erinnern und Krishna tatsächlich in allen Dingen zu erkennen, in den Arrangierungen, die in unserem Leben geschehen. Wir sollten anfangen, in Gedanken eine Gedankenschule zu machen und in Gedanken an Krishna zu versinken. Die meisten Gedanken, die wir haben am Tag, wir haben ungefähr, also ich höre immer unterschiedliche Anzahlen. Die letzte Zahl, die ich gehört hatte, war 60.000 Gedanken am Tag. 60.000 Gedanken, von denen uns, ich vermute mal, nicht alle so bewusst sind, sondern es ist vielmehr so, dass diese Gedanken sich verbinden und eine Art Stimmung in uns hervorrufen oder eine Stimmung machen. Die meisten Gedanken, die wir haben, sind einfach nur materielle Gedanken. Wiederholung des bereits Wiederholten. Meistens sind es so Gedanken, so wie ich hoffe, jemand liebt mich. Ich hoffe, jemand erkennt mich an. Jeder von euch hat einen gelben Button auf der Brust, das sehe ich. Also ihr seid total uniformiert heute im Heidelberger Tempel. Da ist im blauen Buchstaben drauf, liebt mich jemand? Beachtet mich jemand? Also jeder von euch hat diesen gelben Button, aber ihr seid unglaublich heute. Werden die hier verteilt am Eingang? Die werden am Eingang in der materiellen Welt verteilt, glaube ich. Nicht? Wir tun diese Gedanken immer wieder kauen. Das Chewing the Chew, nicht? Das wird immer wieder durchgehen. Wir müssen es irgendwie versuchen, unsere Gedanken auf Krishna zu richten, Krishna zu lieben, Krishna erstmal anzuerkennen in unserem Leben. Er ist da. Er ist unglaublich gegenwärtig. Wir müssen die Umkehrformel für diesen gelben Button praktizieren. Aber das ist wirklich, da ist auch der Erfolg des menschlichen Lebens dran zu messen. Wird es uns möglich sein, uns in Gedanken an Krishna zu versinken und immer an Krishna, in Gedanken an Krishna nicht zu vergessen? Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat viele Bücher herausgebracht, mit dem einzigen Ziel, den Menschen zu helfen, sich in Gedanken an Krishna zu versenken, so dass wir eines Tages verrückt werden nach Krishna. Richtig überall und durch diese schöne Verrücktheit Krishna überall zu sehen. Ich möchte euch wirklich alle bitten, ein kleines Programm zu machen. Das Verrücktwerden-Programm. Klingt super, ne? Ist es jetzt nicht unbedingt fürs Fernsehen? Wir wollen aus dem materiellen Leben austreten und ins spirituelle Leben eintreten. Und dazu, das machen wir in Gedanken. Spirituelles Leben oder die Transformation im Herzen findet in Gedanken statt. Und der Brahmana, der zeigt uns, wie das geht. Der verehrt Krishna, hat Krishna so lange verehrt und Krishna ist dann aus seinem Herzen vor ihn getreten. Alle großen Devotis und ihre Gotteserkenntnisse sind so. Die sind erst vertieft in Krishna und dann nehmen sie Krishna wahr. Schaut euch Dhruva Maharaj an. Dhruva Maharaj, der kleine Prinz, der in den Wald hineinging, um Krishna dort zu verehren mit einem Mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, sah zuerst Krishna im Herzen und dann sah ihn außerhalb. Oder erinnert euch bitte an Narada Muni, Narada Muni bekam ein Mantra, das er chantete, und versank dann auch in Bhava und konnte Krishna im Herzen wahrnehmen. Und dann kam Krishna aus dem Herzen heraus und wurde vor ihm anders wahrnehmbar. Bei Narada Muni war es so, dass er Krishna von außen hörte, wie Krishna zu ihm sprach und ihm die Anweisung gab zu chanten. Also es fängt immer alles im Herzen an, im Krishna-Bewusstsein. Es fängt im Geiste an, im geläuterten Geiste. Der Geist hat fünf Zustände. Der erste Zustand ist abgelenkt, Chitta sagt man dazu. Der zweite Zustand des Geistes ist Vikshipta, gestört. Das kommt durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Rajas und Tamas, die außerhalb von uns sind und unsere Aufmerksamkeit so an sich ziehen, dass wir entweder abgelenkt sind oder gestört sind. Dann auf einer kommt eine Stufe, wo wir verwirrt sind. Wir wissen nicht, wie wir auf der spirituellen Ebene handeln. Mudha nennt man das. Und dann kommen zwei Bewusstseinszustände. Die eine ist Sattvisch, dass wir auf Krishna konzentriert sind, wenn wir im Tempel sind und wenn wir über Krishna hören. Und die fünfte Bewusstseinsstufe, die sehr wichtig ist, um Krishna zu erlangen, ist Nirodha, wo wir selbst dann noch auf Krishna fixiert bleiben, wenn wir in einer gestörten Umgebung sind, einer äußeren Umgebung, vielleicht in einer Großstadt, in einer Einkaufszone, Hare Krishna Chan. Das ist der Bewusstseinszustand, den Devotees anstreben, Jonas, dass die immer an Krishna denken, auch angesichts äußerer Störungen. Und das geschieht, wenn man verrückt nach Krishna wird. Oder wenn das für euch zu provokativ klingt, mad for Krishna, dass ihr euch in Krishna verliebt. Durch diese starke Emotion der Bhakti. Liebevolles, hingebungsvolles Dienen. Krishna, Krishna, Krishna. Das ist, was ich euch heute mitgebracht habe. Novalis, ein berühmter Dichter der deutschen Romantik, sagte, wir brauchen eine Liebesschule. Er meinte damit nicht physische Liebe, sondern die ethische Liebe. Dostojewski sagte, und Schönheit wird die Welt retten. Er meinte damit eine göttliche Schönheit. Und wir als Devotees schließen uns diesen Gedanken gut an und sind der Ansicht, dass wir einfach so angezogen sein müssen zu Krishna und diese Anziehung im Herzen erwecken müssen, dass wir einfach nur noch Krishna, Krishna, Krishna sehen. Wenn wir chanten die heiligen Namen, dann kommt sofort das Überwältigtwerden von den Eigenschaften von Krishna. Er ist so gütig zu sein, Devotees. Vishwanath Chakravarti Thakur sieht, der Devotee sieht dann, wie Krishna sich im Hofe von Radharani versteckt und Töne macht, um Radharanis Aufmerksamkeit zu erwecken. Und Yatila kommt raus. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Und dann macht Krishna Kuckuck. Yatila denkt, ach, nur ein Kuckuck. So versucht Krishna die ganze Zeit, die ganze Nacht an Radharani zu gelangen. Und immer wieder kommt Yatila raus. Wer ist da? Wer ist da? Da ist jemand. Kuckuck. So sieht er die Vodi Krishna und die Tätigkeiten vor. Von Radha und Krishna. Das ist, was wir versuchen zu erlangen. Bitte denkt nicht, das ist unmöglich. Wenn ihr denkt, das ist unmöglich für euch, wird es immer unmöglich sein. Wenn ihr gelangweilt seid bei dieser Aussicht, wird es immer euch langweilen, dieses Thema. Nur dann, wenn ihr anfangt, einmal es zuzulassen, dass ihr vielleicht auch Gottes Devotees werden könnt in diesem Leben. dann werdet ihr vielleicht verrückt nach Krishna werden. Hare Krishna. Das sagen die Vaishnavas zu den Vaishnavas. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Viele Devotees haben gehört über mein Leben und interessieren sich bestimmt darüber. Ich habe ein, mir geht es physisch wieder, sagen wir mal, einigermaßen. Ich habe aber nur 40% der Energie und es sind noch einige mit der Operation, einige Dinge im Körper aufgebrochen, die lange vernachlässigt wurden, weil wir als reisende Prediger einfach immer, es ist so, man fährt fast 180 Stundenkilometer mit einem Auto, mit, das nur eine Seifenkiste ist, also für 20 Stundenkilometer gemacht ist. Und dann kriegt man plötzlich etwas. Ich habe beschlossen, diese Zeit zu nutzen, um all diese vielen Dinge, die, die schwere Krankheiten werden können, wenn ich sie jetzt nicht berichtige, zu heilen. Ich werde 9 Monate aus der Welt verschwinden und in eine andere Welt gehen, in den Balkan, und werde dort sehr viel an meiner, an meinem Krishna-Bewusstsein arbeiten. Ich werde dieser einsiedlerischen Neigung, die manche von euch bei mir schon kennen, ganz und gar leben. Und mich in dieser Zeit auf meinen zweiten Lebensabschnitt konzentrieren. Ich werde ein Buch versuchen zu schreiben. Und in der Zeit mir bewusst werden über einen neuen Weg des Predigens. Ich denke, dass sich die Zeit verändert hat. Als Prabhupada sprach, das in den Westen kam, war die westliche Gesellschaft oder war ein großer Teil der westlichen Gesellschaft interessiert an 2 Dingen. Einem ganz und gar alternativen Leben und einen vollen, einige davon waren interessiert für den vollen Einsatz im spirituellen Leben. Ihr müsst wissen, dass zu der damaligen Zeit Amerika einen Krieg führte gegen Vietnam, der sowohl außergewöhnlich sinnlos war und dann auch sehr brutal. Wir sahen zu der Zeit immer wieder, wie Dörfer mit Napalmbomben ausgelöscht wurden und die Menschen unter entsetzlichen Verbrennungen starben. Und die jungen Leute der damaligen Zeit, Studenten und auch Schüler, also so meine Generation, hat damals gedacht, eine Gesellschaft, die so etwas machen kann, muss im Ansatz krank sein. Wir müssen eine neue Gesellschaft führen, eine Alternative machen. Nicht? Und so kamen dann Sätze auf, make peace, nee, make love, not war. Nicht? Und solche, das waren die Zeit, die war. Wenn ihr damals an die Universitäten ging, habt ihr vielleicht 2 Studenten oder Studierende getroffen. Der Rest an den Universitäten, die paar tausende Uni-Bevölkerung, waren Rebellen und die sprachen über die Revolution von morgens bis abends. Da studierte keiner. Und die, die studierten, die wurden als minderklassige Menschen abgestempelt, ne? Weil sie ein Teil einer todbringenden Gesellschaft werden wollten. Das war der Gedanke. Und so waren die Menschen sehr daran interessiert, eine Alternative zu suchen zum Leben. Und einige davon waren begeistert durch östliche Lehren, auch bereit für einen völligen Einsatz im spirituellen Leben. 100% Commitment. Heute ist das nicht mehr so. Unsere Tempel haben ein Exodus erfahren, eine Auswanderung an Tempelbevölkerung, weil der heutige Mensch denkt anders. Der will, wenn ihr in die Universitäten geht, studiert jeder dort, nicht Bolko, und außer Bolko vielleicht. Man findet Leute, die sich vorbereiten. Das große Thema für die Menschen der heutigen Zeit ist Sicherheit. Die wollen Sicherheit haben. die denken nicht an Ausbruch, das alles ist so unsicher, dass man irgendwie Sicherheit haben will. Und auch spirituelles Leben oder Spiritualität ist gesucht, aber insofern die Leute fragen, wie kann mir das helfen in meinen existenziellen Nöten? Wie kann mir das helfen, klarzukommen, dass ich ruhiger werde, dass ich gesünder werde? Nicht? Und ich denke, wir als Hare Krishna Bewegung müssen diese Veränderung erkennen und ein Angebot haben, was diesem Bedürfnis der Menschen entspricht. Wir haben noch immer Surrender, das Surrender-Angebot. Und wir haben die Vorbereitung auf die spirituelle Welt. Das ist eine Vorbereitung. Der Mensch will aber wissen, jetzt, wie komme ich jetzt klar? Ja, irgendwann mal in die spirituelle Welt, vielleicht nach wie viel Leben einander war dann. Das ist nicht, was die Menschen begeistert von heutzutage. Der denkt anders. Es gibt einen Generationssprung, eine Generationsveränderung. Und ich denke, also das sind Dinge, die sehr, sehr bewusst sind unter einigen meiner Gottbrüder. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auf dieses Bedürfnis eingehen und den Menschen sozusagen Kurse oder sagen wir mal Education anbieten. Vipula und ich haben darüber auch gesprochen, dass wir den Menschen helfen durch das spirituelle Wissen des Krishna-Bewusstseins in ihr Leben zu integrieren. Der größte Teil von euch, die ihr hier sitzt, sind Congregational Devotees. Ist euch das aufgefallen? Zu Anfang der Hare Krishna-Bewegung gibt es euch gar nicht. Ihr würdet alle als in Maya gelten. Selbst Kanupriya und Ananda Vardhan, die eine Wohnung da haben, 50 Meter vom Tempel entfernt. Wer hier wohnt, das ist ein Devotee. Hat sich verändert. Hare Krishna. Ja, haben uns verändert. Die Zeiten haben sich verändert. Und es ist für mich sehr wichtig, als Prediger die Bedürfnisse zu erkennen und dann auf sie einzugehen. So, ich bin ehrlich gesagt ganz glücklich, dass es mir schlecht geht, weil ich jetzt für mich es geht mir nicht so schlecht, aber dass ich auch für diejenigen, die nicht so fein eine Wahrnehmung haben, einen guten Grund angeben kann, dass ich eine Zeit brauche, eine Auszeit brauche. Die Ärzte, wie gesagt, ich will aber mich nicht da festhalten, die sagen, dass ich bin 40% da, das ist zu wenig, um das zu tun, was ein Sannyasi tun muss, nämlich Inspiration zu geben und Kraft zu geben. So werde ich einige Zeit nehmen, ich werde mich von euch trennen. Für 9 Monate werden wir uns nicht sehen. Ich bin noch ich möchte mich verabschieden von den deutschen Devotees in Shingat Chaturdasi. Also da sind wir für eine ganze Woche da. Und dann werde ich ein glücklicher, enthusiastischer Mensch sein und ich werde euch, glaube ich, ein großes Geschenk mitbringen aus der Einsiedelei. Das ist sozusagen meine Situation. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Sehr dankbar, dass Krishna in meinem Leben etwas macht, weil ich so viele Jahre gebetet habe. Krishna, bitte zeige mir eine neue Richtung, in der ich Prabhupada und dir dienen kann. Bitte sehe meine Talente, meine Wünsche. Bitte sehe auch meine Unzufriedenheit. Jede Bewegung heutzutage, die angefangen hat als wir, hat eine unglaubliche Anzahl